Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Je nach Zählweise haben rund 10'000 Schweizerinnen und Schweizer ein elektronisches Patientendossier. Das sogenannte EPD gibt es seit über 2 Jahren und kaum jemand sagt, dass das Projekt irgendwo zwischen Reinfall und Katastrophe einzustufen ist. Über das müssen wir reden. Mein Name ist Reto Vogt und bei mir hockt der Gesundheitspolitiker und FDP-Nationalrat André Silberschmidt und der Peter Janes, promovierter Informatiker mit über 20-jähriger Berufserfahrung als Projektleiter. Und unter anderem war er auf der Stammgemeinschaft Axana tätig und mit der Konzeption von HealthLink beschäftigt. Was das ist, da reden wir noch drüber. André und Peter, habt ihr selber schon ein EPD?
Ich war selber mal an einer Demo. Ich dachte, jetzt kann ich mal eins eröffnen, aber dann habe ich herausgefunden, es ist nur eine Demo. Und bin dann eigentlich recht frustriert gewesen, als ich gesehen habe, was da möglich oder eben nicht möglich ist. Habe mir auch viel erhofft von dieser Demo und seither eigentlich nur mehr gefunden, dass wir da jetzt mit politisch etwas machen.
Peter? Ja, natürlich habe ich eins. Wenn ich natürlich bei der Axana tätig war, bin ich wahrscheinlich einer der Ersten gewesen, der eins gelöst hat, noch auf der alten Plattform. Jetzt ist ja auf die neue Plattform migriert worden. Ich habe gerade am letzten Wochenende habe ich die Migration vollzogen. Bei mir hat das wunderbar geklappt. Also von dem her bin ich jetzt ausgerüstet. Aber es ist mir als Profil noch nicht mehr.
Ja, bei mir selber ist es sehr ähnlich. Ja, auf der alten Swisscom-Plattform, wo die Axana drauf war, habe ich EPD aufgemacht. Und sollte jetzt emigrieren, aber mir ist ja die Eröffnung ist eine Odyssee gewesen, sage ich jetzt mal. Es hat lauter Probleme gegeben und auf jeden Fall hat es irgendwann gleich noch geklappt, aber etwas damit gemacht habe ich noch nicht, wie wahrscheinlich viele andere ja. Welche Noten geben dir jetzt am elektronischen Patientendossier, so wie es jetzt da ist, André?
Ich finde es immer schwierig, Noten zu vergeben, aber wie will ich sagen, es ist ein 3,5 oder so, weil ich glaube, da haben ja viele Leute daran gearbeitet, die ja sehr gescheit sind und ich wollte da nicht pauschal sagen, dass es ist jetzt einfach etwas Blödes. Ich glaube, es ist einfach die Umstände, wo so gewesen sind und gewisse Gegebenheiten, die zu dem Resultat geführt haben, die unbefriedigend ist. Aber ich maß mir jetzt nicht an, um da irgendwie zu sagen, da ist schlecht geschaffen worden. Ich glaube, da haben viele Leute gescheite Ideen gehabt, aber die Rahmenbedingungen sind einfach nicht genug gut gewesen.
Ja, man muss unterscheiden zwischen der Zielsetzung und der Umsetzung. Und im EPD-Gesetz Artikel 1, Ziffer 3 steht Zielsetzung, ich lese die schnell vor, mit dem elektronischen Patientendossier sollen die Qualität der medizinischen Behandlungen gestärkt, die Behandlungsprozesse verbessert, die Patientensicherheit erhöht und die Effizienz des Gesundheitssystems gesteigert, sowie die Gesundheitskompetenz der Patienten und Patienten gefördert werden. Ich glaube, gegen das kann niemand etwas einwenden.
Das ist richtig, ja.
Da kann man sicher einen Sechser geben für die Zielsetzung. Die Umsetzung sind wir uns alle klar, das hätte man besser machen können. Also da gibt es jetzt keine genügende Note.
Und gleich eben, wir sind sehr einig, dass es ungenügend ist im aktuellen Fall und es hat sehr viel Geld gekostet bis jetzt, schon 250 Millionen Franken ungefähr, hat man ausgegeben für ein System, das einfach nicht zum Fliegen kommt seit über 2 Jahren. Was ist da konkret falsch gemacht worden?
Ich glaube, man muss verstehen, dass das nicht so sehr eine Technikübung ist, sondern es ist eigentlich ein Klassiker von digitaler Transformation und das ist immer ziemlich wenig Technik und ganz viel Mindset-Shift. Und es scheitert dann auch nicht an der Technik, sondern an der Personen und das braucht einfach seine Zeit, bis sich alle an die neue Welt gewöhnt haben. Und da hat es natürlich Akzeptanzprobleme gegeben am Anfang, hat sicher einen Haufen technische Probleme gegeben. Und ich habe dann ein paar Notizen gemacht, wir können auf diese Sachen noch eingehen. Aber die meisten Sachen, die jetzt nicht gut gelaufen sind, die könnte man eigentlich nachlesen in einem Projektmanagement-Handbuch.
Ich glaube, es hat auch ein bisschen natürlich mit der Gesetzgebung zu tun, die wahrscheinlich zu wenig mutig war damals. Man hat auch viel Kompromisse gemacht in dem EPD-Gesetz oder mit der doppelten Freiwilligkeit, mit den verschiedenen Stammgemeinschaften, wo ich der Meinung bin, das ist wahrscheinlich kein Zukunftsmodell, so wie es heute aufgesetzt ist. Und der Bundesrat wollte jetzt auch eine grössere Revision machen. Leider eine, die wieder Jahre dauert, bis sie mal in Kraft gesetzt wird. Das ist eigentlich unglaublich, wie lange das geht. Und ich glaube natürlich, es ist viel Geld investiert worden, aber für mich sind das auch wie eine Art Sunk-Kosten. Also ich würde jetzt nicht sagen, jetzt haben wir eine Legacy und jetzt müssen wir auf der basierend die nächsten 20 Jahre denken, sondern ich finde, wir müssen eigentlich weiterhin überlegen, was ist das optimale digitale Gesundheitssystem und dann auf dieser Basis weiterdenken, wenn wir die EPD-Gesetzesrevision machen und jetzt Investitionen hin oder her, wenn dann das Endprodukt anders aussieht, als wo wir jetzt auf dem Weg sind, dann muss man das auch zur Kenntnis nehmen. Da sind gewisse auch unternehmerische Risiken halt dabei gewesen. Darum glaube ich, weil ich höre immer schon Stimmen, die sagen, jetzt haben wir so viel investiert, jetzt müssen wir den Weg konsequent weiterverfolgen. Und ich finde, den muss man challengen. Und wenn es der Weg weiterhin ist und wo man einfach muss verbessern muss, dann okay. Aber eben vielleicht muss man auch dann die Stammgemeinschaften, die verschiedenen, in Frage stellen.
Das ist klar, die doppelte Freiwilligkeit, das ist, also bis jetzt ist es für Ärzte, also Hausärzte und für Patientinnen und Patienten freiwillig beim Mitmachen. Und das wird jetzt in Frage gestellt von allen. Also es gibt scheinbar wie eine Einigkeit, dass es wie eine Pflicht soll geben für alle Gesundheitspersonen und Stellen zum Mitmachen, sowie für Patientinnen und Patienten, ist das der richtige Weg?
Also ich glaube, es ist dann der richtige Weg, wenn wir ein Kreuzsystem haben. Die Gefahr ist natürlich schwer, und da höre ich auch dann gewisse Leistungserbringer, die sagen, wenn ihr mir ein System aufzwingt, wo ich nicht gescheit kann nutzen, dann wollte ich auch, dass man dafür vergütet wird, dass wir das System nutzen. Ich habe gefunden, es ist eigentlich komisch, dass man jetzt nur eine Vergütung hat, dass man sich selber digitalisiert, weil eigentlich sollte einem das ja entlasten, oder? Aber da habe ich wie gemerkt, dass für viele das EPD, wie es heute konzipiert ist, gar keinen Mehrwert bringt. Und dann sagen sie, wenn ihr mir das schon verzwingt, dann möchte ich auch einen Tarif dafür haben. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass ich bin auch der Meinung, die doppelte Freiwilligkeit, die können wir nicht mehr lange aufrechterhalten. Für mich ist sowieso generell die Gesetzgebung, nicht nur, wenn es um ein EPD geht, das ist digital first. Also man muss eigentlich alles so denken, dass es nur noch digital ist. Und die wollen, die können dann immer noch für sich eine Ausnahme beanspruchen, dass sie etwas analog haben. Und unter dieser Prämisse ist doppelte Freiwilligkeit für mich eigentlich sollte Geschichte werden, aber wir müssen schon schauen, dass das System irgendwann auch Mehrwert bietet, weil sonst zwingen wir im ganzen System etwas auf, wo eigentlich mehr Aufwand ist.
Kann man denn das bestehende System noch flicken oder muss man den grossen roten Knopf drücken und sagen, wir fangen wieder von vorne an, Peter?
Das ist natürlich eine ganz heikle Frage. Ich höre natürlich sehr viele Stimmen, die sagen, man sollte jetzt alles kübeln, aber jetzt überlegen wir uns mal beide Szenarien. Nehmen wir an, man spült es, dann fährt man wieder bei Null an, dann hat man wieder ein paar Jahre, bis das gebaut ist. Und es ist ja nicht so sehr ein technisches Problem, sondern es ist ein Lernthema. Das heisst, man nimmt sich selber eigentlich die Chance, zu lernen, mit dem System umzugehen. Da verliert man nochmal ein paar Jahre, kostet nochmal einen Haufen Geld. Und die andere Variante ist, jetzt trotz den Schwächen, die bekannt sind, führt man das ein. Also ich tue ja seit 20 Jahren plus Projekte einführen. Und es gibt immer Phasen, wo es dann da und dort klemmt. Und ich sage dann aber, man muss das Projekt einfach reinprügeln, weil bei dem muss man die Leute auch zum Glück zwingen. Dann gibt es Widerstände am Anfang, aber wenn sie es anfangen zu brauchen, merken sie, das ist gar nicht so schlecht, wie man immer gemeint hat. Also ich wäre eher vorsichtig mit jetzt alles spülen und ich würde eher einen Anlauf nehmen, jetzt die bekannten Schwächen zu eliminieren. Und ein zweiter Punkt muss man auch erwähnen, das Patientendossier in der jetzigen Form ist ja ein Dokumentenablage, also PDF-Friedhof wird immer genannt. Man muss sich bewusst sein, dass die klinische Gilde sich gewohnt ist, Berichte zu schreiben. Das heisst, man werden noch viele Jahre geschriebene Berichte müssen ablegen können. Und was jetzt in den letzten Jahren sich entwickelt hat, vor allem in der Forschung, an den universitären Spitälern und in der Pharmabranche, die wollen natürlich strukturierte Daten, die braucht es auch. Also ich persönlich würde mehr eine sanfte Transition befürworten, dass man die bestehende Welt jetzt noch so gut wie möglich zum Funktionieren bringt und parallel dazu auch die neue Welt mit den strukturierten Daten aufbaut. Und ich glaube, mittlerweile ist das auch überall angekommen, aber bis man das jetzt hat, werden auch wieder einige Jahre vergehen.
Aber das war eigentlich einer der grössten Fehler, meiner Meinung nach, dass man probiert hat, die alte Welt 1-2 in die neue Welt zu transformieren, ohne die ganzen Prozesse neu zu denken, oder?
Ja, das ist, man muss auch wissen, wie das entstanden ist. Also das Projekt ist jetzt die 2 Jahre in der Einführung. Das hätte am 15. April 2020 in diesen 280 Schweizer Spitälern müssen eingeführt sein, nur die Spitäler notabene. Das Projekt läuft natürlich schon viel länger, das läuft seit über 10 Jahren. Ich selber bin auch lange der Auffassung gewesen, da hat man einfach Papierablage 1-1 jetzt in eine digitale Welt überführt. Ich selber bin erst seit etwa 5 Jahren in diesem Thema unterwegs, aber von jemandem, der schon lange dabei war, habe ich gehört, dass das eigentlich am Anfang sehr visionär gedacht war. Also vom Tag 1 an, vor 15 Jahren, mit strukturierten Daten, mit sehr visionären Persönlichkeiten. Und dann hat natürlich ein Haufen Interessengruppen das nicht so gut gefunden. Weil das Ziel war eigentlich, dass man zum Bürger, Patient, alle Daten im Zugriff hat. Und der Patient wäre sehr transparent geworden durch das, aber der Arzt wäre eben auch transparent geworden. Und das hat natürlich Widerstand gekriegt und haben halt Interessengruppen dafür gesorgt, dass das nicht stattfindet. Das ist leider ein bisschen die traurige Geschichte dahinter.
Das sehe ich auch so. Und ich glaube, da müssen wir wirklich mutiger werden in Zukunft und gewisse Pflöcke einschlagen. Und da braucht es Leadership. Da braucht es Leadership auch vom Departement, vom EDI, vom Departementsvorsteher, wo das wirklich sagen, das ist ein Steckenpferd von mir und das müssen wir jetzt voranbringen. Und ich glaube, wenn da der Bundesrat selber das an die Hand nimmt, so ein Dossier, da kann viel passieren, oder? Da kann man viel bewegen. man sieht es in anderen Dossiers, wo man einiges kann bewegen kann, wenn man mutig ist. Und das hat mir gefehlt. Momentan ist es für mich, da fehlt eine Koordination und ein Wille auch von der Exekutive, das wirklich voranzubringen. Man hat das Thema abdelegiert, man hat teilweise gar nicht mehr genug Leute gefunden im BAG. Man hat einen Leiter digitale Transformation im Gesundheitswesen gesucht. Die Stelle hat man nicht können besetzen im ersten Anlauf. Ich glaube ja nicht, dass es zu wenig Fachkräfte gibt, aber es zeigt, dass die Kultur, die momentan herrscht im BAG, gar nicht erst so Leute anzieht. Und ich glaube, darum muss man wirklich ganz am Anfang anfangen und viel mutiger werden in Zukunft.
Die Stelle ist jetzt auch im zweiten Anlauf oder im dritten, je nachdem, hätte ja die Stelle jetzt können besetzt werden, die Leitung digitale Transformation. Aber fällt dir der Mut beim Alain Berset oder siehst du eine Möglichkeit, dass das noch passiert, wo wir jetzt gefordert haben quasi?
Ich sehe es einfach, sagen wir es anders formuliert, wenn ein Bundesrat sich wirklich um ein Thema annimmt, dann geht relativ viel in relativ kurzer Zeit. Und wir haben jetzt Medienberichte können entnehmen vom ehemaligen Leiter von dieser Abteilung. Ich weiss gar nicht, ob er Leiter von der Abteilung war. Er war fast alleine gewesen, eigentlich zuständig für die ganze digitale Transformation im BAG. Das spricht ja auch Bände. Und darum glaube ich, da kann man daraus schliessen, dass es wirklich nicht einen grossen Stellenwert hat. Und das ist schade. Es gibt andere Themen, zum Beispiel die EID, die wir sehen, nach dieser Abstimmung, die abgegangen ist, wo dann der Bundesrat relativ schnell gehandelt hat. Jetzt ist man schon quasi auf dem Bundesplatz mit dieser Lösung, hat das der Bevölkerung vorgestellt. Also mega transparent und ich finde einen super Prozess, wenn man innerhalb von, was sind jetzt das, vielleicht 2 Jahren, eigentlich so ein neues Gesetz auf die Beine stellt. Und jetzt nur schon die EPD-Gesetz-Revision, ist ja nur eine Revision. Es ist ja gesagt worden, man muss eigentlich nicht alles neu erfinden. Sagt man uns, jetzt geht das wieder 2 Jahre, bis wir überhaupt mal die Botschaft haben, nachher geht das in die Rät. Und für mich geht das viel zu lang und ich glaube, da tun wir, oder das Bigger Picture muss man auch sehen, wir verschwenden Milliarden wahrscheinlich an Effizienzverlust oder Effizienzopportunitäten, die wir nicht realisieren im Schweizer Gesundheitssystem. Und es ist nicht nur Geld, es ist auch Patientensicherheit, es ist Qualität und so weiter. Also, es ist ja nicht nur ein Nerd-Talk, den wir da führen, sondern es hat einen mega Impact eigentlich auf jeden Menschen in diesem Land. Und darum verstehe ich nicht, wieso wir da nicht ein bisschen mehr vorwärts machen.
Ist jetzt das Parlament dran? Wenn du mit deinen Ratskolleginnen und Kollegen redest, wird da der Drang gesehen? Wird vorwärts gemacht im Parlament? Und man kann ja vom Parlament aus die Regierung zwingen, vorwärts zu machen, oder?
Also man sieht eigentlich immer, wenn die Anzahl Vorstöße zu einem Thema zunehmen, dass eine gewisse Nervosität oder Unsicherheit vorhanden ist. Und ich denke, wenn man schaut, dass in den letzten Sessionen alles verabschiedet worden ist, ist das eigentlich ein riesen Vorschussflug an Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Und von links bis rechts ist man eigentlich der Meinung, da muss jetzt mehr gehen. Wir im Parlament können am Schluss nur Gesetze machen und Aufträge am Bundesrat geben. Oder? Also natürlich, ich denke, das EPD-Gesetz, da hat das Parlament wahrscheinlich auch zu wenig mutig gewesen. Also ich wollte ein bisschen nicht nur mit dem Finger auf die anderen zeigen, sondern man zeigt immer auch mit 3 Fingern auf sich selber, wenn man auf andere zeigt. Also das Parlament muss da sicher auch mutiger werden in der EPD-Gesetzrevision, aber wir sind recht davon abhängig, wie schnell der Bundesrat die Revision bringt. Und nachher sind wir am Zug. Und ich denke, da müssen wir schauen, dass wir weite Pflöcke einschlagen. Aber nachher in der Umsetzung ist es wieder das BAG. Und darum, ich glaube, es ohne Leadership und Mut in der Führungsetage im BAG wird das nicht klappen.
Wir haben über die EID geredet und die EID ist jetzt meiner Meinung nach ziemlich vorbildlich aufgelesen worden, wie das ganze Projekt zentral vom Bund organisiert. Relativ cool eigentlich, finde ich. Und sollte man da nicht auch beim EPD das zum Vorbild nehmen und eben die Anzahl Stammgemeinschaften reduzieren, quasi mit einer staatlichen Lösung operieren, dass das einfach wirklich zentral vom Bund aus gemanagt wird, wie bei der EID. Du hast bei einer Stammgemeinschaft gearbeitet, Peter, oder für eine Stammgemeinschaft. Wie siehst du das?
Man muss verstehen, was die Stammgemeinschaften für Aufgaben haben. Eigentlich haben sie 3 Aufgaben, oder? Einerseits haben sie die Beziehung zu den Leistungserbringern, also Spitäler, Ärzte, Apotheken. Dann müssen sie den Zugang verfügbar machen. Dann haben sie den Kontakt mit den Bürgern. Dann müssen sie die Dossier öffnen. Und als drittes haben sie den Kontakt zum Technikprovider. Die bauen die Lösungen nicht selber. Also es sind es 2 gewesen bis vor kurzem. Es gibt immer noch die Ärzte und die Apotheken, die separate Lösungen haben. Aber im Wesentlichen gibt es Technikprovider, die standardisiertes Produkt plus minus verwendet. Also das, was wir heute von der Post haben, das ist eine Lösung von der Siemens. Die ist ganz ursprünglich mal im Spital in Innsbruck entstanden. Also das ist die Rolle von der Stammgemeinschaft. Vielleicht, nachdem du das ansprichst, zu meiner Aufgabe, ich bin nicht direkt im EPD tätig gewesen, ich bin im HealthLink tätig gewesen, in einem zweiten Schritt. Und um das kurz transparent zu machen, mein ursprünglicher Auftrag war, einen Technologieprovider zu evaluieren. Und zwar ist Axana eigentlich sehr visionär gewesen. Sie haben nämlich sehr früh erkannt, dass es innerhalb von dem gesetzlichen Rahmen von dem Patientendossier relativ enge Randbedingungen gibt. Aber es hat sich auch abgezeichnet, dass man ein B2B-Business kann aufbauen außerhalb von dem EPD-Rahmen. Das war eigentlich die Idee gewesen. Und zudem hat man einen Technikprovider gesucht, um die B2B-Angebote umzusetzen. In einer ersten Phase habe ich eine Evaluation gemacht. Also wir haben uns da auch nichts geschenkt. Das ist sehr gründlich gemacht worden. Ein grosses Excel-Sheet mit ganz vielen Kriterien. Und als Externer ist mir immer ein bisschen der Hofnarr. Und ich habe dann einmal so gefragt gestellt, ja, haben Sie an das gedacht und haben Sie an das gedacht? Und am Schluss habe ich mehr oder weniger ein Konzept geschrieben zu dem HealthLink. Und die Idee hinter dem HealthLink ist eigentlich auch relativ einfach. Es sind nämlich drei Elemente im Wesentlichen. Also Interoperabilität selbstverständlich. Das war übrigens mein Einstieg ins Gesundheitswesen, die fehlende Interoperabilität. Und da muss man auf Standards gehen. Das ist mittlerweile doch allseits anerkannt. Der zweite Punkt war, es braucht ein Ökosystem. Also es kann nicht sein, dass jeder sein Silo verteidigt, sondern in der Schweiz ist es zu klein, um so Kämpfe führen. Das muss man gemeinsam machen. Und das Dritte ist, man muss es versionierbar machen, weil es ist absehbar, dass Veränderungen kommen, sei das auf der Technologieseite, sei das auf der klinisch-medizinischen Seite. Und man muss das System so aufsetzen, dass man sich nicht bei jeder Änderung selber ins Knie schiesst. Also das sind so die drei Punkte gewesen. Das hat man, ist man sich eigentlich sehr schnell einig gewesen. Und wir haben dann ein Modell aufgebaut mit drei Ebenen. Die oberste hat geheissen Bedarf. Das war Workshops mit der Leistungserbringung, also Spitäler, Ärzte vor allem, wo wir mal gefragt haben, was brauchen die überhaupt? Dann die mittlere war Interoperabilität. Das sind Anbieter, also Systemanbieter, also Praxisinformationssystem, vor allem Klinikinformationssystem, Middleware-Anbieter. Und die unterste hat Plattform geheissen. Das ist einfach die Basisinfrastruktur zur Verfügung stellen. Und wir haben wirklich viele Workshops gehabt, mit den Spitälern auch, und haben auch eine Roadmap gemacht. Also wir haben die Hotspots identifiziert und auch das angefangen aufplanen. Also eigentlich alles auf sehr gutem Weg gewesen. Und das haben ja sicher die Medien gehört. Axana hatte natürlich lange Schwierigkeiten gehabt, ihr EPD zertifiziert überzukommen. Das ist eine ganz zähe Geschichte gewesen, die sehr viel Kapazität braucht hat. Darum ist das dann nicht so schnell fürstig gegangen, wie man das gerne gehabt hätte. Aber ich bin immer noch überzeugt, die Richtung stimmt. Und ich habe es vielleicht ein bisschen zu wenig erwähnt, aber das wäre genau ein Schritt in Richtung strukturierte Daten gewesen. Also wir haben von Anfang an darauf gezielt, dass man eben nicht Dokumente austauscht, wo man am anderen Ende wieder muss abtippen, sondern dass man das gerade in einer Form kann übermitteln kann, wo automatisch kann weiterverarbeitet werden.
Und im B2B-Bereich geht es ja vor allem um die Vernetzung von den verschiedenen Gesundheitsplayern, ist das richtig?
Ja, also es gibt einen Haufen Sachen, wo nicht klar ist, ob das in einem Patientendossier abgeleitet wird. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Arzt eine Zuweisung in ein Spital macht, das ist ein bisschen der Klassiker, das war auch unser erster Use Case gewesen. Typischerweise in der Vergangenheit hat es gefaxt, heute das scannen und mailen. Aber es ist nicht zwingend, dass das in ein Patientendossier geht. Also es sind all die Sachen, die übermittelt werden, aber die nicht zwingend in ein Patientendossier gespeichert werden. Also es ist eigentlich die komplementäre Welt zum Patientendossier gewesen.
Aber ihr müsst idealerweise eine Integration in die verschiedenen Krankenhausinformationssysteme KISS geben, dass die Spitäler oder die Ärzte nicht zwei verschiedene Systeme müssen bedienen müssen, sondern sie haben ein System, es gibt eine Schnittstelle und nachher geht es von Leistungserbringer A zu Leistungserbringer B das Dokument und macht je nachdem noch Abzweiger ins EPD vom Patienten, oder? Das ist ja die ideale Welt eigentlich.
Das sagst du so in einem Satz. Das ist der ganz, ganz schwierige Teil. Und ich komme von der Informatikseite her und das ist wahrscheinlich auch die grösste Schwachstelle in der heutigen Situation. Und da verstehe ich ehrlich gesagt auch die Ärzte, dass sie sich ärgern, weil was natürlich nicht passieren darf, ist, dass im Spital oder in einer Praxis etwas ins eigene System eingetragen wird und dann über ein Portal nochmal in ein anderes System. Also das mache ich selber auch nicht gern und das kann ich voll nachvollziehen, dass die Ärzte das nicht wollen. Und das läuft unter dem Thema tiefe Integration und das ist ein Huhn-Ei-Problem, weil dass die Anbieter die Investitionen tätigen, müssen sie eine gewisse Investitionssicherheit haben. Und an dem hat es eben auch gefehlt. Das heisst, es hat jeder ein bisschen auf den anderen gewartet. Und die wenigsten haben die tiefe Integration. Am ehesten könnte man es noch bei den Spitälern erreichen, weil da gibt es so etwa 5 ernstzunehmende Anbieter auf dem Platz Schweiz, oder? Wenn die das mal integriert haben, dann wäre ein guter Teil abdeckt. Time hat man noch, die sind natürlich auch noch zu erreichen. Aber mit dem Praxisinformationssystem ist es ganz schwierig. Da gibt es etwa 80 Anbieter, wobei etwa 15 davon, die wirklich auch klinische Daten haben. Die meisten anderen sind Abrechnungssysteme. Und das sind Systeme, die seit 20, 30 Jahren organisch entstanden sind, die natürlich keine Standards haben, die nicht interoperabel sind. Und leider auch das Geschäftsmodell haben, ich sage immer, Login by Design. Also wenn man einen Arzt mal hat, sorgt man mit allen Mitteln dafür, dass der nicht zu einem Konkurrenten wechseln kann. Und das ist natürlich keine gute Voraussetzung für ein interoperables System. Und jetzt kann sich jeder selber ausrechnen, man hat 80 Anbieter, etwa 10'000 Arztpraxen in der Schweiz, Tendenz sinkend, oder? Es geht in Richtung Praxisgemeinschaften, weil so der klassische Hausarzt, der wird es immer weniger geben. Also es kann sich jeder selber ausrechnen, wie viele Mittel ihm da noch bleiben, um das System seriös weiterzuentwickeln. Und kleine Anekdote dazu, ein Kollege von mir ist in dem Umfeld, der hat mir neulich einen Screenshot geschickt, wo es geheißen Flashplayer not installed. Also jetzt kann sich jeder selber ausrechnen, wenn das System das letzte Mal ein Update gesehen hat.
Ja, das ist die Incentivierung, die du gesagt hast, André, dass einfach Gesundheitsorganisationen Geld dafür wollen, sich zu digitalisieren, weil sie selber nicht, weil sie nicht in die Vorleistung gehen wollen, quasi, oder?
Ja, sie wollen zumindest nicht, weil man ihnen etwas aufzwingt, wo ihnen kein Mehrwert gibt, dass sie in dem Sinn gratis müssen, dann die Zeit arbeiten. Ich glaube, die Herausforderung ist mit der Kantonalisierung in der Gesundheitspolitik, die wir heute haben, wo auch die Bundesverfassung einen gewissen Teil vorschreibt, oder? Planung machen eigentlich Kantone. Und darum hat man eigentlich gefunden, dass man bei den Kantonen die recht fest mitreden lassen, wenn es um das EPD geht. Und ich habe das Gefühl, das müssen wir irgendwie aufbrechen, weil die Autobahn in der Schweiz macht ja eigentlich auch der Bund, oder? Natürlich nimmt man mit den Kantonen Rücksprache, man muss Bedürfnisse aufnehmen, aber am Schluss baut der Bund, respektive bauen sie dann private, oder? Aber der Bund gibt seinen Auftrag, sagt, dort durchfahrt sie. Die Autos, die auf der Autobahn fahren, die werden auch von Privaten hergestellt. Die Versinnbildlichung sollte man auch für mich im EPD haben, dass der Bund viel mehr vorgibt, wie sieht die Autobahn aus, oder? Wie muss ein Auto aussehen, das auf der Autobahn fährt? Also in der Schweiz ist auch nicht jedes Auto zugelassen, oder? Also es gibt gewisse Vorschriften, aber in denen gibt es einen riesen Wettbewerb, oder? Und das ist, als Liberaler muss ich sagen, ist mir das auch mega wichtig. Also ich wäre jetzt nicht der Meinung, dass der Bund da dann von A bis Z das ganze digitale Ökosystem muss bereitstellen, sondern das ist für mich ist die Aufgabe, ist die Autobahn eigentlich zu bauen und nachher die verschiedenen Autos, die dann drauf fahren und die Zusatzservices und das B2B und ich glaube, da gibt es viel mehr Innovationen aus der Privatwirtschaft, wo aber dann eben die Standards muss verwenden, die einfach der Bund vorgibt. Und ich glaube, das muss eigentlich der Weg in Zukunft sein. Und ich glaube, das Problem ist wirklich da, dass die verschiedenen Anbieter, die eigentlich kein Interesse an dieser Interoperabilität haben, die werden es dann schwierig haben. Die werden durch die Entwicklung fast ein bisschen gezwungen, sich eigentlich auch ein bisschen zu neu erfinden. Und ich glaube, das ist unumgänglich. Ich bin, wie gesagt, als Liberal immer vorsichtig, wenn der Staat eigentlich zu viel in den Markt eingreift. Aber das Gesundheitswesen ist so staatlich durchreguliert, dass es komisch wäre, die Digitalisierung einfach zu sagen, jetzt macht, was ihr wollt, oder wie das System funktioniert irgendwie nicht. Das kann man machen in einem Markt, wo sonst sehr geringe Regulierung hat. Aber in dem Bereich, glaube ich, braucht es da auch ein nationales Gesetz, wo auch die Verantwortung eigentlich am Bund gibt. Und auch jetzt die Idee, dass man die Kantone eigentlich die EPD-Finanzierung lassen und dann der Bund tut Innovationen finanzieren, dass man da wieder so Zweiteilige hat. Ich glaube, da müssen wir schauen, dann in dieser Revision, wenn dann das ins Parlament kommt, dass dann das der Bund macht und sicher auf die Bedürfnisse der Kantone Rücksicht nimmt.
Jetzt ist die Autobahn beim EPD ist eigentlich die technische Plattform, wenn man so will. Und bis vor kurzem hat es zwei Autobahnen gegeben. Eine hat der Swisscom gehört und eine hat der Bosch gehört. Wieso hätte man das nicht verhindern können, dass da quasi parallel gebaut wird wie im EPD?
Ich denke, das hat damit zu tun, dass man auf die Stammgemeinschaften gesetzt hat und zu Recht denen nachher auch die Freiheit gegeben hat, einzukaufen. Oder? Und ich glaube, der Fehler war eigentlich mehr, dass man eben mit der verschiedenen Stammgemeinschaften geplant hat, weil man gefunden hat, man wollte jetzt eigentlich Kantone im Lied haben. Und dann verstehe ich, dass der eine Kanton eher auf das und der andere aufs andere setzt, dass es ein Wettbewerb durch das eigentlich entsteht, wo es eben vielleicht gar keinen braucht. Oder? Also ich glaube, man hat wie als Gesetzgeber da einen Wettbewerb zugelassen, wo kein Mehrwert bringt, vor allem nicht, wenn zwei staatsnähe Firmen sich gegenseitig eigentlich konkurrenzieren. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, was man eben könnte dann beheben in der neuen Gesetzgebung. Wobei, das ist jetzt eben, der Markt hat sich eigentlich schon fast behoben, aber jetzt ist noch die Frage, wenn wir die Standgemeinschaften so aufrechterhalten und dann sagen wir, es gibt einfach quasi eine Stammgemeinschaft. Und natürlich ist es dann wichtig, dass man die regionale Verankerung hat. Ich habe letztens mit der Stammgemeinschaft von der Romandie geredet. Der Name ist mir nicht gefallen.
Gara ist das wahrscheinlich.
Ja, genau. Die haben natürlich zu Recht gesagt, hey, wir kennen die Leute vor Ort. Oder? Und wenn ihr jetzt einfach aus Zürich raus eine One-EPD machen wollt. Aber ich meine, jede Firma, die in der Schweiz tätig ist, wo eine nationale Firma ist, hat dann Filialen vor Ort. Also für mich ist es wie, wieso muss man dann überall wirklich juristische Einheiten einzeln haben, das ist mir nicht ganz klar geworden. Aber ich denke, die lokale Verankerung, das darf man schon nicht wegreden. Die ist trotz dieser nationalen Autobahn enorm wichtig, dass wir die Players auch wirklich onboarden können.
Die Autobahnschilder sehen in der Romandie, in der Deutschschweiz ja gleich aus. Ja. Also irgendeiner muss einfach mal sagen, wo es lang geht.
Genau.
Um auch nochmal auf deine Frage einzugehen, warum hat man das nicht können verhindern? Innovation entsteht in der Regel lokal. Und das ist an sich auch gut so. Weil wenn man das nicht würde machen, dann hätte man Planwirtschaft. Und das sehen wir ja in der Oststaaten, wie das rauskommt. Das ist wahrscheinlich auch nicht the way to go. Ich denke, die Kunst ist festzustellen, wann lohnt es sich, Synergien zu nutzen. Und das hat man jetzt gerade schön gesehen mit dem Zusammenschluss von Axana mit der Postlösung, dass man die Swisscom-Lösung jetzt nicht mehr weiterentwickelt hat. Und ich habe es auch mehr am Rand mitverfolgt. Aber am Anfang hat man ein Geschäftsmodell gemacht, das sehr optimistisch war. Also jeder ist davon ausgegangen, dass er mit dieser Lösung Geld verdienen kann. Und das hat man jetzt gerade in dem Zertifizierungsprozess gesehen. Die Zertifizierungen, die sind höllisch aufwendig und höllisch teuer. Also man hat massiv mehr Zeit und Geld müssen investieren, als man das ursprünglich angenommen hat. Und da hat sich der Business Case nicht mehr gerechnet. Und dann hat es schon noch einen technischen Hintergrund. Die Postlösung, das ist wie gesagt eine Siemens-Lösung, die etabliert ist, die productized ist von Siemens, wo man kann modularisieren. Und Swisscom hat eine Eigenentwicklung gehabt. Und jeder, der ein bisschen von der Softwareentwicklung versteht, der weiss, dass es eine gewisse Anzahl Ressourcen braucht, um ein Produkt professionell zu entwickeln. Und es hat sich dann auch abgezeichnet, dass man, wenn man das ernsthaft machen will, dass man doch deutlich mehr Aufwand müsste reinstecken, auch entwicklungsmässig, also jetzt nicht nur Zertifizierung. Und am Anfang war halt der Optimismus vorhanden, gewesen, so ein bisschen Goldgräberstimmung. Und dann irgendwann halt, haben halt die Leute mal den Rechner vorgenommen und festgestellt, das rechnet sich nicht. Und jetzt gerade der Switch von der Axana, also da ich die Kollegen ja gut kenne, haben sie mir das auch ein bisschen erklärt. Sie hat gesagt, das ist so etwa der letzte Moment, wo man das jetzt noch einigermaßen schmerzfrei machen kann. Weil sobald man Volumen drauf hat, oder man hat die ersten paar hundert Leute eigentlich, drauf gehabt, also ein paar hundert Patienten, da ist die Migration noch machbar. Wenn man das jetzt ein, zwei Jahre in Betrieb gemacht hätte, dann hätte man ein riesen Migrationsprogramm müssen machen. Also ich glaube, da ist irgendwann einmal die Vernunft und der Realismus eingekehrt und man hat auch ein bisschen die Euphorie zurückgesteckt. Also von dem her, ich würde es nicht a priori gegen verschiedene Lösungen wettern, aber man muss sich überlegen, wenn es sinnvoll ist, einen Zusammenschluss zu machen.
Also man kann quasi von Glück reden, dass noch nicht so viele Leute das EPD gelöst haben, oder?
Ja, ich würde es eher so positiv sehen, dass man sagt, jetzt, es gibt Sachen, die man sinnvollerweise gemeinsam macht. Mhm. Es gibt immer noch genügend Geschäftsfelder, wo man sich austoben kann, wo man Mehrwert bringen kann. Und es ist auch ein Blödsinn, wenn jeder irgendeine Grundinstallation wieder neu baut, wo man sich nicht differenziert. Oder? Dort sollte man sich zusammentun. Das ist ja gerade der Witz am Ökosystem. Dort, wo man sich nicht kann differenzieren kann, dort tut man sich zusammen. Und dort, wo man sich kann differenzieren kann, dort hat man dann auch die Kapazität, weil das hat man auch diesen Praxissystemanbietern gesehen. Da kommt keiner auf den grünen Zweig, weil die alle mit der Basisinfrastruktur kämpfen.
Hat er die richtige Lösung gewonnen?
Ja, das können wir wahrscheinlich in ein paar Jahren beantworten. Aber wir haben ja die schöne Situation, die Lösung, die wir jetzt in der Schweiz einführen, die läuft in Österreich schon seit einigen Jahren. Also Österreich basiert auch auf der Siemens-Lösung. Also ELGA heisst das in Österreich, die elektronische Gesundheitsakte. Und ich weiss es darum, weil ich im Rahmen von meiner Axana-Arbeit gewisse Referenzauskünfte auch in Österreich eingeholt habe. Also das ist eine relativ einheitliche Plattform. Die sind auch noch viel strikter bezüglich der Formatvorgaben, also auch wie die Dokumente aufgebaut sind, wie das aussieht. Und da hat, wie es mir gerichtet worden ist, die Patientenorganisation auch relativ stark Einfluss genommen, dass man den Schritt macht. Und in Österreich ist das seit einigen Jahren in Betrieb. Also so falsch kann die nicht sein.
Was macht denn Österreich anders als die Schweiz? Gibt es in Österreich auch mehrere Stammgemeinschaften oder gibt es dort eine staatliche zentrale Organisation, die sich um das kümmert?
So genau weiss ich das nicht. Der Unterschied zu der Schweiz, das hat mir auch jemand erzählt, dass, wie gesagt, ich selber bin noch nicht so lange auf dem Gebiet unterwegs. In Österreich haben die Patientenorganisationen eine relativ starke Rolle wahrgenommen und man hat insbesondere von Anfang an ein Opt-out gehabt. Also jeder kommt per Default ein Dossier über, außer der sagt, ich will es nicht. Also das ist genau das Gegenteil von der Schweiz. Das heisst, man hat sehr viel schneller eine Abdeckung erreicht. Mhm. Und es ist auch dokumentenbasiert, aber es ist einigermaßen benutzerfreundlich. Also man kann sich auf dem Elga-Portal Filme anschauen, wie man das bedient. Und ich glaube, so wie es jetzt aufgebaut ist, es dient dem Zweck. Und man muss sich bewusst sein, es müssen ja alle lernen, mit dem System umzugehen. Also das ist eine digitale Transformation. Also wir sind wahrscheinlich auch ein bisschen der Bleeding Edge zum Teil. Wir probieren das aus. Aber der Bürger, der ist sich nicht so gewohnt, damit umzugehen. Das macht nochmal den Schritt in Richtung Dokument. Und der nächste Schritt wird eine richtig strukturierte Daten sein. Aber das ist ein langer Lernprozess und ich denke, Österreich ist gut unterwegs.
Wenn wir noch ein kurz über Gesetzgebung reden, wie ist der Stand im Moment und von welcher Zeitschiene reden wir da, bis die Revision durch ist?
Also so wie ich im Hauptfall wird jetzt eigentlich die Botschaft ausgearbeitet. Das heisst, auf Deutsch gesagt, der Bundesrat tut jetzt gewisse Gesetzesänderungen sich überlegen, schreibt einen Bericht dazu und das wird hoffentlich nächstes Jahr, wahrscheinlich im Jahr etwa veröffentlicht. Dann geht es in die Vernehmlassung, da können sich alle, auch jede Bürgerin, jeder Bürger dazu äußern, kann sagen, was er davon hält oder sie. Und dann geht es nochmal zurück im Bundesrat, dann wird das nochmal überarbeitet. Das heisst, ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr, dass das noch nicht fertig ist, das wird wahrscheinlich dann, das wäre im 24, wird das dann zuhanden vom Parlament verabschiedet, wird das in beiden Kammern beraten. Also wird das sicher 25 werden, bis das im Parlament verabschiedet wird. Das heisst, vielleicht im 26 in Kraft gesetzt, dann braucht es eine Verordnung dazu. Es geht dann noch ein Jahr, das heisst, wir sind im 2027. Also etwa 5 Jahren. Würde ich sagen, haben wir dann eigentlich die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen, was EPD betrifft. Und das ist leider recht lang, oder?
Ja, schon ziemlich, über
Digitalisierung geredet. Ja, ist schwierig. Ich meine, man könnte den Prozess natürlich schon beschleunigen. Wenn der Bundesrat jetzt alles daran setzt, dann kann einer in einem halben Jahr eine Botschaft rausgeben, 3 Monate Vernehmlassung, ab ins Parlament. Wir geben auch Gas. Also ich denke, das können wir auch in der Abfall 2 Jahre anbringen, nicht 5 Jahre. Viel schneller geht es wahrscheinlich nicht, weil letztendlich, glaube ich, ist das auch die Qualität von der Schweizer Gesetzgebung, dass wir 2 Kammern haben, dass wir Vernehmlassungen machen, so alle einbeziehen. Und wir haben jetzt schon gesehen, in diesen 2 Jahren Corona Notgesetzgebungen, es ist ja nicht immer eine ganz saubere Gesetzgebung, wenn man es einfach schnell macht. Oder? Und darum, ich wollte schon plädieren, trotz aller Ungeduld, die ich selber auch habe, ein bisschen Zeit muss man sich bei Gesetzen schon nehmen, weil die Gesetze gelten dann für Jahre, Jahrzehnte und die müssen dann auch verheben. Und darum glaube ich, jetzt übermorgen das können revidieren, geht nicht, aber innerhalb von 2 Jahren sollte man das anbringen mit super Qualität.
Was das Parlament kann machen, ist mit Vorstössen gewisse Sachen beschleunigen. Du selber hast schon einen Vorschlag gemacht zum digitalen Patientenidentifikator. Kannst du kurz erklären, um was es da geht?
Genau, eigentlich sind es sogar 2 Vorschläge, die zusammenspielen. Der eine war, dass man eine digitale wie eine Patienten-Master-ID hat. Und das zweite wäre, dass der Bundesrat die gesetzlichen Voraussetzungen schafft, dass mit dieser ID eigentlich ein digitales Gesundheitsökosystem kann funktionieren kann. Mir ist auch von verschiedenen Seiten gewählt worden, dass der Datenaustausch heute noch nicht so einfach stattfindet. Man macht viel mit den AV-Nummern, aber da ist eigentlich der Gesetzgeber auch immer vorsichtig gewesen, dass man die AV-Nummern nicht zu viel verwendet, dass man gewisse Profile erstellen über Personen, also ganz viel um Datenschutz. Und so ist der Gedanke auch von mir mit Zusammenarbeit mit Personen von der digitalen Gesellschaft beispielsweise, die eigentlich sehr IT-affin, aber dann auch kritisch sind, wenn es um zentrale Lösungen geht. Oder? Und dann habe ich mit denen versucht, eigentlich das aufzugleisen, dass wir können sagen, wie könnte das Gesundheitssystem aussehen, wo ich als Bürger oder als Mensch im Zentrum bin, wo ich im Besitz bin von den Daten. Wahrscheinlich nicht alle Daten dezentral, aber durchaus auch ein Teil dezentral, wo dann ich auch kann sagen, wer soll Zugriff haben auf die Daten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Weg, wo wir gehen müssen, dass man auch die Bevölkerung hinter einem hat, dass die Bevölkerung immer weiss, die Daten sind in meinem Besitz, ich kann die auf Knopfdruck, könnte ich die löschen. Das bedingt dann aber auch, dass ein Arzt nie 100%ige Sicherheit hat, dass er im Besitz von allen Daten ist. Das höre ich dann immer. Das heisst, ja, gibt es vielleicht eine Fehldiagnose, weil man gewisse Daten nicht gehabt hat, die der Patient einem vorenthalten hat. Muss ich sagen, das ist ja heute schon der Fall. Also auch heute schon weiss man nie, habe ich alle Dokumente. Und ich glaube, das Dilemma, das werden wir nie können beseitigen, außer eben, man würde sagen, alle Daten müssen transparent allen zur Verfügung stehen, aber dann ist der Datenschutz nicht mehr gewährleistet. Und ich glaube, da wird die Bevölkerung wahrscheinlich nicht mitmachen, weil man hat vielleicht doch irgendwo durch ein Bedürfnis, zum Beispiel die ein oder andere Information nicht mit allen zu teilen. Aber ich glaube, im Grundsatz, die Vorstöße, die jetzt auch vom Ständerat gutgeheissen worden sind, also die sind überwiesen, nationalen Ständerat haben dem zugestimmt, sollte dem Bundesrat noch ein bisschen mehr Mut und Argument geben, dass er dann in dieser Revision versucht, so einen Identificator zu machen. Ich bin ja Ökonom und komme nicht so daraus bei IT, aber mir ist gesagt worden, oder aus eigener Erfahrung weiss ich, dass so ein Master-ID noch relativ entscheidend ist und dass er dann ja, auch mit diesen Vorstellungen sich ein bisschen mutiger wird.
Ist dir gerade im Umgang mit so heiklen Daten wie Gesundheitsdaten ein Opt-out-System der richtige Weg, wenn man quasi jedem Patienten und jeder Patientin so ein System aufzwingt, wo nachher quasi alle sämtlichen Gesundheitsdaten digitalisiert werden?
Also ich glaube, heute wird mir ja alles Papier auferzwungen. Oder? Und ich finde immer, also dann finde ich eigentlich, irgendwann müssen wir da einen Kulturwandel anbekommen, dass irgendwie nicht das ganze Papier auferzwungen wird. Oder? Und ich glaube, digital ist der Datenschutz wahrscheinlich, wenn man es gescheit aufsetzt, besser zu managen, als wenn man alles irgendwie analog hat. Oder ich meine, heute, ich mache irgendwie alles in meiner iCloud und da habe ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Aber ob das dann wirklich so sicher ist, weiss ich auch nicht, ehrlich gesagt. Viele haben ihre Ordner daheim, ob die richtig sicher sind, wenn man das Haus brennt oder ich weiss nicht was, wenn es verloren geht. Also ich glaube, die Datensicherheit ist in der analogen Welt wahrscheinlich schwieriger sicherzustellen als in der digitalen Welt. Und darum allein von dieser Perspektive, glaube ich, ist es wirklich im Interesse von der Bevölkerung, das so zu machen. Und ich glaube, früher oder später werden wir zurückgucken und denken, wieso haben wir so viel auf Papier gemacht? Und ich glaube, da als Land können wir das wie heute uns noch leisten. Aber andere Länder, wo wir aus der Schweiz aus Entwicklungsländer nennen, sind da schon viel weiterentwickelt als wir, oder? Und ich glaube, da müssen wir schauen, dass wir schlussendlich abgehängt werden und aufgrund von Stolz oder einfach zu wenig wirtschaftlichem Druck dann den Zug verpassen.
Darf ich auf den Punkt Leisten noch schnell kommen?
Ja.
Also Estland ist ja diesbezüglich sehr fortschrittlich. Gut, hat ganz einen anderen kulturellen Hintergrund, das muss man auch sehen. Ich hatte das Glück, dass ich ein, zwei Mal derjenige, der das pusht hat, auch in einem Referat erlebt habe. Und seine erste Folie ist «My name is» und da kommt eine lange Nummer. Also der hat eine Nummer für alles, was er macht. Also für das Gesundheitswesen, für seine Finanztransaktionen und. Und ich habe neulich ein schönes TED-Video gefunden, wo da auch wieder darüber berichtet wird. Das ist jetzt auch gerade auf meinem LinkedIn-Profil. Also die sind seit etwa 10 Jahren sind die digital. Und ich bin dann zu dem Kaspar Kroijus eingegangen nach seinem Referat und habe ihn gefragt, warum schafft das ein reiches Land wie die Schweiz nicht, so etwas aufzubauen? Ich werde nie seine Antwort vergessen. Er hat gesagt, es ist zu viel Geld rum. Weil Estland hat, sie haben das müssen aufziehen. Also nachdem Russland weg ist, haben sie ganz schnell eine Lösung gebraucht. Und die haben mit einem Budget, das bei uns nicht einmal jemand aufsteht am Morgen, haben die ihr das ganze Land digitalisiert. Also die Tatsache, dass wir uns die Komplexität leisten, ist wahrscheinlich auch ein Folge davon, dass wir es offensichtlich uns können leisten oder meinen, wir können es uns leisten, wenn wir jetzt Gesundheitskosten anschauen. Und es ist absolut machbar. Also wenn man das TED-Referat von Estland hört, die haben das umgesetzt.
Und ein Punkt, was ich auch noch wichtig finde, ist, in Estland ist ja das auch aus der Grundversorgungsperspektive entstanden, dass sie gesagt haben, wir können die Leute auch nicht erreichen, dass die sind so verstreut und wir können das nicht leisten, dass die Post irgendwie jeden Tag in jedes Tal reinfährt, oder? Aber weil wir eigentlich einen super Service für unsere Bürger haben, setzt man auf die Digitalisierung. Und bei uns ist kulturell immer noch so, wir wollen eigentlich, dass der Pöstler jeden Tag ins hinterste Tal fährt. Und sonst haben wir das Gefühl, dass wir wie einen Teil der Schweizer Bevölkerung vernachlässigen, oder? Und ich finde es eigentlich viel wichtiger, dass die 5G empfangen haben in diesen Tälern, oder? Und ich glaube, und der Pöstler kommt vielleicht noch zweimal pro Woche. Und ich glaube, das ist auch ein Umdenken, das noch zu wenig stattgefunden hat, dass man eigentlich die ganze Grundversorgung, eben das wird viel zu teuer, wenn wir das noch in 20 Jahren alles analog machen.
Das ist der Mindset-Shift von der digitalen Transformation. Also man muss die Schritte digital denken und dann ist ja der Wechsel einfacher. Also das ist ein interessantes Thema. Jetzt haben wir ja das Thema mit der Einzahlungsschei, wo jetzt gewechselt wird. Ich habe einen Kollegen bei der SIX, mit dem unterhalte ich mich etwa darüber. Und das ist etwa 8 Jahre gegangen, bis man jetzt den neuen Einzahlungsschei zusammen bröseln hat. Und er sagt, eigentlich ist es eine Totgeburt. Und da habe ich gefragt, warum ist das so schwierig? Er hat gesagt, in der Schweiz muss immer alles rückwärtskompatibel sein. Das ÖMI, wo am Samstag zu der Post geht, oder zu der Bank geht, das Geld holen, dann das zu der Post trägt, der Prozess muss auch noch supportet sein. Und ich glaube, man muss sich irgendwann einmal die Frage stellen, welche Services will man sich noch leisten und welche machen dann irgendwann keinen Sinn mehr. Oder? Darf ich noch schnell auf den Gesetzgebungsprozess kommen? Also vorher ist ja eine Idee erwähnt worden, ein gutes Beispiel. Also man muss sehen, die erste Runde ist ja auch in die Hose gegangen. Ich bin dort auch recht involviert gewesen. Wir haben sogar auch noch probiert, das zu pushen. Es wäre auch gegangen, also rein vom Gesetzestext her, hätte man auch den können nehmen. Aber ich glaube, was dort schiefgegangen ist, das ist, glaube ich, eines der ersten Gesetze, wo sehr digital war. Also ich glaube, man hat massiv, auch der Bundesrat, unterschätzt, wie viel Information für die Bürger es braucht. Also die Bürger hatten zu wenig Information, sie hatten Angst. Man hat das jetzt sehr gut gemacht, aus meiner Sicht. Oder man macht das parallel. Und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, warum das EPD so zäh ist. Man hat das extrem sequenziell gemacht. Also um es jetzt ein bisschen flapsig zu sagen, irgendwann einmal hat man gesagt, man will das. Dann hat sich die Gilde der Ahnungslosen hat sich zusammengesetzt und ein Gesetz geschrieben. Und dann hat jeder Kanton das Gefühl gehabt, das muss er jetzt selber machen, bis man gemerkt hat, das ist jetzt vielleicht nicht etwas, was man am Nachmittag machen kann. Und dann hat man sich angefangen zusammenraufen. Dann hat man mal, ist man durch den parlamentarischen Prozess da durchgegangen. Dann hat man es gebaut und dann hat man gemerkt, oh Mist, das funktioniert ja nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Das finde ich eigentlich das Gute an dem jetzigen EID-Prozess. Man tut eigentlich das Gesetz und das Prototyping macht man parallel. Also das ist ja der Reto Rauschenberg, der das moderiert, die monatlichen Sessions. Und der kommuniziert relativ offen. Sie probieren das aus, sie haben jetzt einen Prototyp und parallel dazu schreiben sie das Gesetz. Und ich glaube, das würde auch einem EPD gut anstehen, dass man parallel etwas baut. Man muss dann schauen, wie man das gesetzgeberisch kann auch pilotmäßig einführen. Nicht, dass man ein Gesetz schreibt und dann nachher, wenn man es anfängt umsetzen, wieder merkt, das funktioniert wieder nicht so, wie man das gerne gehabt hätte. Also das wäre mein grosser Wunsch. Also wenn du das kannst durchbringen, hast du meine Sympathie.
Ja, finde ich spannend. Absolut.
Also bist du kürzlich mit dem Gesamtprojektleiter von Justitia 4.0 geredet, weil ich etwas Ähnliches wie CPT für das Gesundheitswesen machen sie quasi wie eine digitale Transformation vom Justizwesen. Und sie machen genau das, so wie du jetzt gesagt hast. Und zwar, die Entwicklung läuft mit Pilotierung und so weiter ab nächstem Jahr. Und parallel dazu läuft die Gesetzgebung. Das kann geschaut werden, was macht Sinn und was macht wenig Sinn. Und das ist tatsächlich so. Das Gesetz ist einfach extrem theoretisch. Und dann fängt man an zu arbeiten und merkt, ui, das funktioniert irgendwie gar nicht. Und da ist man wahrscheinlich in Hammer reingelaufen beim EPD, oder?
Ich glaube, was bei der EID geholfen hat, ist, dass nach der verlorenen Abstimmung alle politischen Parteien zusammen quasi Motion formuliert haben und gesagt haben, wir wollen jetzt, dass das der Staat macht und das sind die Rahmenbedingungen, oder? Und das ist so ein starker politischer Auftrag, den du eigentlich dann als Bundesrat hast, dass du den Prozess so kannst führen, was jetzt beim BAG wie fehlt. Und da ist die Frage, da haben wir eine Mitschuld als Parlamentarier, aber vielleicht könnten sie auch vom BAG moderiert werden, dass man auch so einen gemeinsamen Willen hat von den Parteien, oder? Wenn alle Parteien würden zusammen eine Motion machen und sagen, hey, jetzt wollen wir, dass der Bund das EPD an die Hand nimmt, dass die doppelte Freiwilligkeit aufhört, dies und das, oder? Und ich glaube, dann hätte er wieder klare Auftrag, auch so einen parallelen Prozess zu führen. Jetzt ist er wahrscheinlich, also er könnte sich auch selber den Auftrag geben, muss man auch sagen, der Bundesrat kann sich immer selber einen Auftrag geben, muss eigentlich nicht aufs Parlament für einen Auftrag warten. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist er so ein bisschen sich am Anentasten, um zu schauen, was will man überhaupt und darum der klassische Prozess mit Gesetzgebung, Vernehmlassung und eigentlich nicht die Parallelität. Also ich glaube, das ist etwas, das würde ich, also ich nehme es gerne mit aus dem heutigen Podcast, ist immer schön, wenn man dazulernen, um das dann auch in der Wintersession vielleicht mal im Gespräch dann mit der, oder diese Woche haben wir die Gesundheitskommissionssitzung, kann ich es eigentlich schon diese Woche einbringen, um zu schauen, ob man nicht auch da, vielleicht auch unter den Parteien, könnte oder als Gesundheitskommission könnte mir auch einen Auftrag geben, auch dem Bundesrat und sagen, ich soll das in dem Stil fortsetzen.
Also der gemeinsame Nenner, wo alle Parteien einen Konsens könnten haben, ist nicht so schwierig zu finden, denkt mir, und zwar die Kosten im Gesundheitswesen senken mit der Digitalisierung von dem, das müsste ja ein EPD eigentlich, oder ein ganzes digitales Ökosystem können lösen, die Kosten über Bord im Moment, oder siehst du das anders?
Nein, aber ich glaube, da müssen wir sehen, dass wir eigentlich in einer Blase drin, im Parlament letztens einen Vorstoss gehabt, dass Gesundheitsfachpersonen sollen die Aus- und Weiterbildung Digitalisierung auch als Bestandteil haben von ihrem Curriculum. Wie der Bund reguliert ja auch die Ausbildung von deinen Gesundheitsfachpersonen. Darum habe ich den Vorschuss gemacht. Sonst hätte er natürlich nicht gemacht. Aber ich finde, wenn er schon reguliert, muss er auch schauen, dass Digitalisierung drin ist. Und dann hat ein SVP-Nationalrat hat den Vorschuss bekämpft, mit der Begründung, er hätte das Gefühl, der FDP hätte das Wort Digitalisierung abonniert und einfach das Gefühl haben, es wird alles besser, nur weil es digital ist. Punkt. Und das war eigentlich seine Ablehnungsbegründung gewesen. Und ich glaube, das zeigt uns schon, wir müssen auch irgendwie immer den Nutzen zeigen und die Leute auch überzeugen, weil ja, selber ist man relativ schnell überzeugt davon, mit Kollegen auch. Aber das Parlament widerspiegelt irgendwann auch die Gesellschaft von der Schweiz. Und da gibt es auch in der Gesellschaft noch Leute, die finden das Digitalisierungszeug. Also, ja, ich habe im privaten Umfeld in der Familie, ältere Familienangehörige, die gefunden haben, du, jetzt willst du wirklich alles digitalisieren und so. Also ich glaube, das ist noch schwierig, dass wir da ja, vom gemeinsamen Ende kommen.
Du sprichst einen ganz guten Punkt an. Also ich glaube, da haben wir wirklich noch gesellschaftliche Fragen zu klären. Es ist nicht eine Frage vom Alter. Also mein Bruder ist 2 Jahre jünger als ich und wenn ich das Wort Cloud sage, dann hüpft er gerade, aber er ist auch ein Ingenieur. Also da gehen die Meinungen extrem auseinander und ich bin jetzt gerade in einem Mandat, wo wir jetzt mit dem kantonalen Datenschützer eine Cloud-Lösung versus eine On-Premise-Lösung diskutiert hat. Und wir hätten eigentlich eine Cloud-Lösung favorisiert, einfach um nicht den ganzen Betrieb an der Backe zu haben. Und in dem Gespräch mit dem Datenschützer hat sich auch gezeigt, da hat sehr viele irrationale Argumente zurzeit. Und wir haben uns dann für eine On-Premise-Lösung entschieden, obwohl die wahrscheinlich komplexer und teurer wird. Weil einfach, wenn man das Wort Cloud braucht, ein Haufen Leute einfach ablehnend reagieren und wahrscheinlich primär darum, weil sie einfach zu wenig verstehen, was da passiert. Und das geht wirklich um eine kantonale Plattform und da muss der Bürger sicher sein, dass seine Daten nicht irgendwo an einem komischen Ort landen. Also das Thema Cloud ist, ich glaube, da haben wir noch viele gesellschaftliche Fragen zu klären, bis man und Cloud einerseits und auch Umgang mit Daten, also Datenräume, Dataspaces ist jetzt auch gerade ein ganz heißes Thema. Das sind gesellschaftliche Fragen und die kann man nicht immer rational beantworten.
Zum Thema Cloud habe ich übrigens letzte Woche im Podcast mit den beiden Rechtsanwälten Martin Steiger und David Rosenthal geredet. Kann man noch nachhören und sie haben ihre Sicht erklärt, wie das man Cloud eben doch rechtssicher kann betreiben, auch als Behörde. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, seid ihr optimistisch, dass es mit dem EPD gut kommt, dass die Gesetzgebung so kommt, wie sie soll und dass man das wirklich auch mit einem guten Datenschutz rechtssicher kann betreiben? Wie ist der Optimismus? Ist der vorhanden?
Ich will ehrlich gesagt nicht politisieren, wenn ich nicht grundsätzlich optimistisch wäre. Ich würde mir überhaupt keine Freude machen. Also ich glaube immer daran, dass wir etwas besser machen und voranbringen. Und darum bin ich auch da optimistisch, dass es gut kommt. Bin ich nicht in dieser Geschwindigkeit. Und am Schluss habe ich auch gelernt in der Politik, es ist nie die Lösung, die du so favorisierst, 1 zu 1, die am Schluss sein wird. Es ist immer irgendwo durch. Da kommen die Interessen ins Spiel und andere Meinungen. Aber ich glaube, die Richtung stimmt wahrscheinlich jetzt. Und jetzt ist nur noch die Frage, wo landet man am Schluss und in welcher Zeit. Darum glaube ich, ich bin grundsätzlich ein Optimist und auch in dem Fall.
Also ich bin als Mensch ein Optimist. In dem Projekt bin ich meistens ein Realist. Also da schaue ich einfach, was machbar ist. Und ich glaube auch, dass wir das schaffen. Also wenn wir es nicht schaffen, wird es langsam peinlich, weil wenn alle Länder zu Insel dumm das haben und wir nicht, dann machen wir irgendwann einen schlechten Fall. Und du hast ja auch gefragt, wo es könnte hingehen. Ich glaube, dass EPD 1.0, wie ich es jetzt nenne, das müssen wir zum Funktionieren bringen. Da wird es ein paar Anpassungen brauchen. Ebenso Opt-in, Opt-out-Frage, dass alle mitmachen. Aber das schaffen wir. Und das hat man auch im Covid gesehen. Oder? Wenn die Schweiz, wenn es dann muss sein, dann geht es dann nämlich schon. Oder sieht man jetzt auch mit den Energiesparmaßnahmen. Wenn man den Luxus hat, dass man ewig kann diskutieren, dann macht man es. Aber wenn es muss sein, dann geht es dann nämlich schon. Und ich bin auch optimistisch, dass wir ein EPD 2.0 hinkriegen mit strukturierten Daten. Da gibt es auch schon sehr viele Geschäftsfälle, wo sich wirklich lohnen. Also so ein Medikationsplan ist so ganz zuoberst auf der Liste. Wir schaffen es heute noch nicht, Gesamtmedikation von chronisch Kranken oder von schwer Verletzten sauber zu erfassen. Da gibt es einen gewissen Prozentsatz von Fehlmedikationen, die sich absolut löst die vermeiden. Es gibt noch ein paar Sachen mehr, eben Zuweisungen. Impfen ist ein grosses Thema. Terminbuchungen, das sind andere Länder, die dort weiter sind, die haben das alles. Und technisch ist das absolut machbar. Und ich glaube, mit genügend politischem Willen werden wir das auch hinkriegen. Nicht ganz so schnell wie andere, aber es wird passieren.
Es hat leider auch Fälle gegeben, wenn du das Impfen ansprichst, wo etwas schiefgelaufen ist. Meineimpfung.ch war ein riesiger Desaster. Und das sind halt Sachen, die passiert sind, die eben nachher so ein bisschen den Optimismus nehmen, dass es gut kommt.
Also den Fall kenne ich jetzt relativ gut, weil jemand, der involviert war, dem bin ich relativ gut bekannt. Ein Thema haben wir noch gar nicht richtig angesprochen, die Finanzierung, oder? Dass meine Impfungen ist entstanden aus einer Privatinitiative. Das hat man dann der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Und das ist eine Plattform gewesen, wo technologisch nicht mehr auf dem allerneuesten Stand gewesen ist. Man hat das gewusst, man hat ja müssen Updates installieren. Und man hätte halt jemanden müssen haben, der das auch finanziert. Oder? Das kann man dann nicht mehr so hobbymäßig nebenher machen. Und es hat sich einfach niemand wollen, zu dieser Finanzierung committen. Und man hat dann da und dort ein bisschen Geld reingesteckt, aber nicht so viel, wie es braucht, um das professionell zu betreiben und professionell auf dem neuesten Stand zu halten. Und das hat sich dann auch geäussert in diesen Sicherheitslücken, die man gefunden hat. Und da muss man ehrlich mit sich sein, wenn man natürlich den Anspruch hat, die Datensicherheit zu verlangen, das hat ihren Preis. Und den müssen wir auch einkalkulieren. Und ich glaube, das ist auch eines der Probleme vom EPD gewesen. Die Finanzierung ist sehr lange nicht klar gewesen. Also das ist auch einer der Punkte, die wir lösen müssen, wie man das super kalkuliert und dann auch super finanziert.
Gut, danke vielmals für das Gespräch. Ich habe es sehr spannend gefunden.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung. Spannend gewesen.
Und danke euch für das Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich über Feedback auf redaktion@insight-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.